Wir wollen stille werden. Herr Jesus Christus, du kennst unsere Not. Du weißt, wie viele an diesem Abend verzweifelt sind über Beschlüsse von Politikern und Angst haben vor den großen Waffen, die in unserem Land aufgestellt werden. Und Herr, du kennst die persönliche Not, aus der wir kommen, die niemand so gut kennt wie du. Und von dem allem lass uns jetzt nicht erdrückt werden, sondern mach uns frei, auf das zu hören, was du uns auf die Tagesordnung gesetzt hast. Und das ist nicht die Angst, sondern die Vergebung. Herr, öffne uns das Ohr. Amen. So ist es in der Mitte des Vaterunsers, von dem wir in diesen Wochen reden, steht diese Bitte: und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Auch an dem Urmaß des Vaterunsers wollen wir wieder Maß nehmen. Es ist die zentrale Mittelpunktsbitte, und ich habe die geheime Befürchtung, ich könne ihr nie und nimmer gerecht werden. Trotzdem, ein Dreifaches möchte ich unterstreichen. Einmal die Diagnose, die hier ausgedrückt ist, zweitens die Therapie und drittens die Medizin, die uns verordnet wird. Zum Ersten die Diagnose. Mir steht immer wieder jener Mann vor Augen, ein älterer Mann, der je länger je mehr an diesem Dreifachen litt, nämlich an Kopfschmerzen, an seinen Brustschmerzen und an seinen Fußschmerzen. Er konnte kaum mehr seine Arbeit tun vor lauter Kopfweh und Migräne. Hustenanfälle überschatteten seinen Tag und kaum konnte er sich mehr von einem Stuhl zum anderen schleppen. Er glaubte, so wie wir es immer glauben, es wird ja schon wieder besser. Er versuchte es mit Tee und gutem Zureden, aber all das nützte nicht viel, bis er schließlich dem Drängen seiner Frau nachgab und zum Hausarzt ging. Dort nach zweistündigem Warten, oft sind es drei, wurde er auch empfangen und wurde auch gefragt, wurde auch abgeklopft, und dann verschrieb der Arzt einige Medikamente und übergab ihm dieses Rezept. Damit war er freundlichst entlassen. Als er nun vor der Apotheke noch einmal diesen Aufschrieb durchging, da war er doch erstaunt, vielleicht mehr erschreckt, er konnte nur noch den Kopf schütteln. Dort las er: für den Kopf waren es Melabron-Tabletten. Für die Brust waren es Kaiserbrustkaramellen. Und für die Füße waren ihm ein paar neue Einlagen verschrieben. Und nun, so viel hat er auch verstanden. Er sagte: das ist doch nicht die Möglichkeit. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch nicht die Hilfe für meinen Zustand. Kopfweh ist doch nicht die eigentliche Krankheit, sondern die Ursache sitzt woanders. Der Husten ist doch nicht die Krankheit, sondern der Herd sitzt wo ganz anders. Die Fußschmerzen, die Ursache, die Wurzel muss herausgebracht werden. Dieser Arzt ist kein Arzt, das ist ein großer Scharlatan. Und liebe Freunde, mir scheint manchmal, unsere Menschheit sei dieser kranke Mann. Einmütigkeit besteht darin, dass es so nicht weitergehen kann. Wir leiden in dieser Welt am Krieg, wir leiden in der Welt am Hunger, Alkohol, an Arbeitslosigkeit, von den persönlichen Dingen heute Abend gar nicht zu reden. Und das geht schon Jahre so und viele unter uns sind ganz verzweifelt. Nichts will besser werden, gar nichts. Realisten sehen keinen Ausweg und so denken sie manchmal an den französischen Existenzialisten Camus, der gesagt hat, beten Sie zu Gott, er mache Sie den Steinen gleich. Das ist das einzig wahre Glück. Und manchmal denkt man daran doch, ein Herz aus Stein sollte man haben. Ein Herz aus Stein, um diese Nöte und Probleme nicht mittragen zu müssen. Aber weil das nicht möglich ist, werden schnell Rezepte verschrieben, ungeschrieben. Rezepte etwa gegen den Krieg. Mir fällt immer wieder jener Aufkleber ein, der so schön, so wunderschön, aber so weltfern ist. Er stammt von Bert Brecht übrigens ganz aus dem Zusammenhang gerissen. Er meinte dort etwas ganz anderes. Jenen Aufkleber, den Sie auch kennen. Es ist Krieg, aber keiner geht hin. Liebe Freunde, das ist der Himmel. Wenn im Himmel gehört wird, unten ist Krieg und es geht keiner mehr hin. Das ist viel zu schön, um wahr zu sein. Das sind jenes Melabon für das Kopfweh. Diese Aufkleber gegen den Krieg, sie können ja nicht helfen. Oder gegen den Hunger in der Welt. Ja, die Nord-Süd-Kommission müsste zusammentreten und müsste die reichen Nationen ganz anders an den Pranger stellen, dann sehe es anders aus in der Welt. Oder gegen den Alkohol, Blaukreuzler aller Länder, vereinigt euch. Oder gegen die Arbeitslosigkeit, 35-Stunden-Woche. Oder diese Vorruhestandsregelung, man wird mit 58 oder 59 pensioniert. Ich frage mich, wie das eigentlich noch weitergeht. Bis man eine Stelle hat, ist man 30. Mit 58 ist man schon im Ruhestand. Nächstens wird man nach dem Ruhestand direkt pensioniert. Dann ist das Problem Arbeitslosigkeit wirklich gelöst. Aber sehen Sie, auch das sind keine letztlichen Medikamente. Wir sind uns einig, dass es anders werden muss. Aber wie es anders werden soll, darin herrscht Uneinigkeit. Ja, darin grassiert eine Art Verzweiflung. Und die vielen Angebote erscheinen uns doch wie jene Rezepte für den alten Mann, nämlich Makulatur. Und es sind ja alles letztlich nur Teilaktionen, besser Reparaturvorschläge. Und nun ist ja das mit dem Reparieren schon recht. Nun ist das ja mit der Flickerei schon eine Weile gut so. Ich erinnere mich an die Zeit nach dem Krieg, nicht wahr? Wenn man heute ein paar Schuhe kauft für junge Leute, so sind sie nach 3-4 Monaten so am Ende, man wirft sie eben in den Dreckhübel und man kauft die neuen. Wie war das nach dem Krieg? Wie ging man immer wieder zum Flickschuster? Dort stellte man sich in die Reihe, damit er sie überhaupt abnahm, unsere Stiefel, musste man ein paar Ami-Zigaretten drin verstecken. Und dann musste man sie nageln und noch einmal nageln und wieder nageln und dann fehlte es Eisele. Und zu Hause wurden im Winter sie eingefettet mit jenem Öl, das ich heute noch rieche. Aber jener Augenblick, auch das geht nicht immer, als dann mir einmal dieser Schuster Knäble, so hat er geheißen, doch sagte, sag's deiner Mutter, jetzt geht's nimme. Jetzt geht's nimme. Und meine Mutter traurig warf sie weg, es ging nicht mehr. So ist das. Mit allen Flickereien und Schustereien, es geht eine Weile und dann geht's nicht mehr. Es scheint uns, es sei die Zeit gekommen, wo man so sagen muss, wie von den paar Schuhen. Liebe Leute, die Welt ist nicht mehr reparaturbedürftig, sondern diese Welt ist erneuerungsbedürftig. Hier helfen nicht noch ein paar neue Reformen, sondern hier hilft nur noch die Reformation an Leib und Seele. Und Gott hilft uns mit dieser Bitte zur rechten Diagnose. Diese Bitte setzt uns in die Lage, die Welt einmal so zu diagnostizieren, wie es tatsächlich sein muss. Dieser Jesus und dieser Gott sieht nämlich die Menschheit So wie Jesus damals den Gelähmten gesehen hat. Der wurde doch durchs Dach vor Jesu Füßen platziert. Und da lag er, dieser Arme, dieser Ärmste der Armen. Seine Hände bewegten sich nicht mehr, seine Füße marschierten nicht mehr, sein Rückgrat war nicht mehr in Ordnung. Und dann sagten sie, Herr, du siehst's, und nun musst du ihm helfen. Und nun kannst du es machen, dass er wieder gehen kann. Und nun kannst du helfen, dass er wieder marschieren kann und seine Familie ernähren. Und Jesus schaut um sich und schaut auf dieses Wrack von Menschen und sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann ging es wie ein Raunen durch die Menge. Hat denn der kein Auge für das Elend? Sieht denn nicht der Jammer dieses Menschen? Merkt er nichts von seinen Gebrechen? Was soll an dieser Stelle die Sünde und die Schuld? Aber liebe Freunde, Jesus sieht eben tiefer, als wir sehen. Jesus diagnostiziert ehrlicher. Er macht den Herd aus. Er erkennt die Wurzel alles Übels. Jesus betreibt keine Symptomtherapie, sondern Jesus betreibt Wurzelbehandlung. Und er sagt, weil er radikal heilen will, radikal meint an der Wurzel heilen. Und deshalb sagt er, Schuld ist die tiefste Ursache unserer Misere. Er sagt es sehr pointiert und diese Bitte stößt uns mit beiden Augen auf dieses Problem in dieser Welt. Schuld ist das tiefste Problem dieser Erde. Schuld ist das tiefste Problem dieser Menschheit. Schuld ist das tiefste, allertiefste Problem meines Lebens überhaupt. Doch Krieg ist doch Schuld. Hunger ist doch Folge von Schuld. Oder nicht? Ich denke einfach, wenn man Überschüsse von Lebensmitteln erzeugt und wenn es gelingt, im sogenannten Unternehmen Big Lift innerhalb 24 Stunden eine halbe Armee von Kansas City nach Deutschland zu verlegen, dann müsste es doch ein Kleins sein, die überschüssige Lebensmittel dorthin zu transportieren, wo es fehlt. Hunger ist Schuld in unserer Welt. Ein Transportproblem, mehr nicht. Und Alkohol ist doch die Folge von Schuld. Oswald Spengler hatte an dem Punkt schon recht, der damals dieses berühmte Buch Untergang des Abendlandes geschrieben hat. Die Tragödie aller Tragödien liegt darin, dass Geschehenes nicht ungeschehen gemacht werden kann. Oder so, wie es Mitscherlich dann geschrieben hat, wir leben in einer Kraterlandschaft der Schuld. Schuld ist an allem Schuld. So hat es einer einmal formuliert, diese Formulierung ist nur nachgegangen, das ist die Wahrheit. Schuld ist an allem Schuld. Und das ist nicht nur in der Welt, sondern das Schlimme, was mich jedes Mal wieder bedrängt ist, dass es die Wahrheit meines Lebens ist. Wir haben es mit der Schuld in unserem Leben zu tun, so wie mit einem Eisberg. Nur eine ganz kleine Spitze ist sichtbar, aber wir wissen, dass der größte Teil dieses Eisberges unter Wasser ist, oft unter dem Spiegel unseres Unterbewusstseins. Wir alle haben in uns jenes Tonband, das mitläuft und mitläuft und das von uns nicht gelöscht werden kann. Wir alle haben in uns jenen Fahrtenschreiber, so wie es die Lastkraftwagen und Omnibusse haben, der mitläuft und auf dem nachher ganz genau auf den Meter abgelesen werden kann, ob zu schnell oder zu langsam gefahren. In uns läuft ein Fahrtenschreiber. Wir haben den Schlüssel nicht heran. Wir können die Scheibe nicht herausmachen. Aber in uns ist aufgeschrieben, was in unserem Leben alles geschehen ist. Und das, was uns belastet und belasten muss, ist das, dass Geschehenes nicht ungeschehen gemacht werden kann. Es folgt uns wie ein langer Schatten, wie der Psalmist dann im Psalm 32 sagt. Denn als ich's wollte verschweigen, unterdrücken, verschmachteten meine Gebeine, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir. Ich glaube, es war doch Eichendorff, der jene Geschichte geschrieben hat von dem Mann ohne Schatten. Das hätte ich gerne, das wäre ich gerne, das wäre ein Wunsch für mein Leben, ein Mann ohne Schatten zu sein. Einer, der seine Vergangenheit einmal hinter sich lassen kann und nicht dauernd diese Probleme mit sich herumzuschleppen. Und wir sind Leute mit Schatten, mit tiefen, mit schweren, mit großen und langen Schatten, die uns auf dem Fuße folgen. Und Schuld hat immer, nicht nur, aber hat auch medizinische Folgen, es hat psychische Folgen. Und Schuld hat auch soziale Folgen. Einsamkeit, ist oft auch Folge von Schuld. Und in dem Fall hatte Schiller schon recht. Der übelgrößtes Aber ist die Schuld. Das ist die Therapie für unsere Welt. Die Diagnose. Und nun die Therapie. Zweitens. Die Therapie. Liebe Freunde, was ist dagegen zu tun? Ich denke, es gibt drei gängige Möglichkeiten, um gegen Schuld vorzugehen. Es ist einmal, man kann gegen Schuld protestieren. Das ist eine weit verbreitete Möglichkeit. Man kann gegen Schuld Protest in Szene setzen. Ich denke jetzt nicht an die sich nur in die Reihen krankhaft wichtigtuerischer Revoluzzergruppen einordnen. Ich denke nicht an die Protest um Proteste willen machen. Ich denke an die Protest und nicht Kontratest wollen. Das heißt, die sich für etwas einsetzen wollen und nicht nur gegen etwas sind. Ich denke an die Bewegung, die nicht einfach die blaue Blume durch die rote Fahne ausgewechselt hat, sondern persönliche Gleichgültigkeit durch Mitverantwortung und Engagement auswechseln will. An solche Proteste, die wir erlebt haben und die wir in diesen Tagen auch wieder erleben. Aber, und hier kann man schwermütig werden. Nicht wahr? Wir müssen uns ehrlicherweise eingestehen, dass Proteste verhallen und die Schuld bleibt. Ich frage, wie waren denn damals die Proteste um die Stiftskirche herum, damals in Sachen Vietnam? Was haben wir alles erlebt? Von Protesten hörte man nichts mehr. Die Schuld, die Riesenschuld dort, ist geblieben. Was haben wir alles für Proteste erlebt? Die Proteste sind verklungen. Die Schuld ist in der Welt geblieben. Einer hat es dann richtig geschrieben. Die Proteste sind Reaktionen auf jeweils geschehenes Unrecht. Während das Unrecht bleibt, verebbt der Protest. Dann beginnt wieder der Alltag. So ist es, wenn man gegen Schuld protestiert, man kann der Schuld entfliehen, so wie Kain in ein fernes Land. Wir gehen auf die Traumreise, heute nicht wie damals, heute macht man es vielleicht bei jungen Leuten mit Hasch oder Kokain. Ich bin nicht der Meinung, dass der Gebrauch von Hasch und Kokain schon Schuld ist. Es ist ein Verstoß gegen unser Strafgesetzbuch und ich gehöre nicht zu jenen Stammtischlern, die hinter dem 9. Glas Bier sitzen und mit erhobenen Zeigefingern auf die Jugend von heute schimpft, die hascht. Wissenschaftlich ist noch nicht erwiesen, ob Haschisch oder Alkohol auf die Dauer gefährlicher ist. Aber es gibt doch zu denken, und das ist belastend, dass immer mehr, auch wenn man jetzt weniger darüber spricht, dass immer mehr gerade in unserer Stadt unter jungen Leuten der Wunsch entsteht, auf eine Reise zu gehen in ein Land, in dem es keine Schuld mehr gibt. In dieser Weltreise hinein in die erweiterte Farbenbewusstsein, dort ist man befreit, dort ist man jener Mensch ohne Schatten, dort ist man ohne jene Belastung, einmal ein Mann ohne Schatten. Sicher, man kann Schuld verträumen, man kann für einige Stunden ihr entfliehen, aber sie holt uns ein auf der weitesten Flucht und sie steht jeden Tag neu da. Die dritte und schlimmste Möglichkeit hat wohl Adolf Eichmann ausprobiert. Man kann der Schuld in der Tat standhalten. Der amerikanische Pfarrer Wilhelm Hall hat diesen Adolf Eichmann damals, Sie kennen ihn mit Namen, während seiner Haft besucht, 13 Mal. Er hat lange Gespräche mit ihm geführt. Er war dabei, als er dann schließlich exekutiert oder vielmehr gehängt wurde. Und er war dabei, als seine Asche auf dem Meer verstreut worden ist. Und er hat dann seine Eindrücke über diese Gespräche in einem Buch, in einem hochinteressanten Buch zusammengefasst, Kampf um eine Seele. Und darin wird erschüttert berichtet, wie dieser Mann, der vom Schreibtisch aus Millionen von Menschen umgebracht und entsetzliches Leid über diese Erde gebracht, dass der bis zum letzten Augenblick, bis 30 Minuten vor seinem Tode, gesagt hat, ich brauche keine Tilgung der Schuld, ich will sie nicht. Ich will sie nicht. Auch das ist eine Möglichkeit oder fast eine Unmöglichkeit des Menschen. Die Therapie muss wohl anders aussehen. Und liebe Freunde, die Therapie kann nur lauten, nicht gegen Schuld protestieren, nicht der Schuld entfliehen, nicht so der Schuld standhalten, sondern die Schuld anerkennen. Schuld nicht als kleine Entgleisung meines Lebens abtun, nicht als Kavaliersdelikt, nicht als Seitensprung, der verziehen werden könnte. Nein, Schuld in dieser doppelten Bedeutung, wie es uns schon in der Jugendarbeit klargemacht wurde und wie es immer wieder uns gesagt wird, Schuld in dieser doppelten Bedeutung, in der Bedeutung des Wortes, nämlich als Sund und als Zielverfehlung. Noch einmal, als Sund, ein Sund ist eine Meeresenge, die zwei Erdteile, die eigentlich zueinander gehörten, nun voneinander trennt. Etwa der große Sund bei Skandinavien. Zwei Erdteile, die zusammengehören, sind getrennt. Gott und Mensch gehören eigentlich zusammen. Sie sind getrennt durch den Sund, durch die Schuld. Das ist's. Getrennt von Gott. Und das andere ist jener Begriff aus dem alten Militär damals, als man noch mit Pfeilen geschossen hat. Wenn sie geschossen haben, man könnte es heute vergleichen, eben auch mit dem Schießen, wenn man auf den Zwölfer gezielt hat und hat nur den Neuner oder Achter getroffen, dann war es um 3 oder 4 Punkte eine Zielverfehlung. Das ist Sünde, die Hamartia. Man zielt und trifft nicht. Unser Leben ist auf diesen einen Punkt hin angelegt, aber wir schießen vorbei, wir kommen nicht dazu. In dieser Tiefe ist es Sünde, ist, dass wir nicht mit Gott zusammenleben. Sünde ist, dass wir das Ziel unseres Lebens verfehlen. Und deshalb Schuld und deshalb oft die Traurigkeit und deshalb so wenig Freude in unserem Leben, weil wir es nicht wissen, mit diesem Gott in einer Einheit zu leben, weil wir nicht wissen, worauf und wozu unser Leben angelegt ist. Und darauf zielt eben dieses scheinbar stillste aller unser Vaterbitten. Die Weltgeschichte macht. Hier gilt, was Nietzsche mit Recht gesagt hat, die stillsten Worte sind es, die den Sturm bringen. Gedanken, die auf tauben Füßen kommen, bewegen die Welt. Und deshalb diese stille Bitte, und das ist eine stille Bitte, ist so wichtig. Hier ist die Therapie angesprochen. Interessanterweise ist sie als einzige mit der vorherigen Bitte durch einen unverbunden. Aufmerksamen Vater unser, Beter und auch Leser, muss es auffallen, dass nur diese Bitte mit einem und, mit dem vorherigen verknüpft ist. Wo es heißt, gib uns unser täglich Brot und vergib uns unsere Schuld. Kein Wort ist umsonst geschrieben. Kein Wort ist überflüssig. Jedes Wort hat eine tiefe Bedeutung. Ein extra Kai und steht an dieser Stelle. Dieses kleine Wörtchen will geradezu demonstrieren. Will sie Mach machen, will ihnen die Nase auf etwas stoßen, nämlich es wird an dieser Stelle unterstrichen, Brot und Schuld hängen in besonders tiefer Weise zusammen. Brot und Schuld. Ich habe mir es überlegt, wie ich es ihnen erklären könnte und noch einmal klar machen. Und ich glaube, man könnte ganz zurückgehen zu jener Geschichte, die ihnen von Kindheit an vertraut ist. Nämlich zur Josefs Geschichte. Sie kennen doch damals diese 12-köpfige Jakobsfamilie. Viele Kinder und kein Komfort, heute ist umgekehrt, Komfort und keine Kinder mehr. Die Statussymbole sind Dame, Diesel und Dackel, sagte einer. Das seien die Statussymbole. Nein, eine große Familie und manchmal gab es auch Krach und dann krachte es richtig. Liebe Eltern von Kindern, es ist doch auch tröstlich, dass in diesen großen heiligen Familien nicht nur heilig zugegangen ist. Auch damals gab es große Schwierigkeiten. Und der Josef entwickelte sich zum Angeber und der Vater hatte auch anscheinend kein richtiges pädagogisches Fingerspitzengefühl und gab noch diesem einen Buben einen roten Anzug, eine schöne Hose, während die anderen in der Jeanshose herumzuspringen hatten. Und Kinder haben ja eine unheimlich feine Antenne für Ungerechtigkeiten. Und so kam es zum letzten Krach. Josef wurde in Brunnen geworfen, verschachert und der Vater ganz gemein angelogen. Das war ja der Ausgangspunkt. So kam Josef nach Ägypten, so stieg er auf. Und dann kam jene Zeit, wo entsetzlich Hunger einbrach. Von überall strömten die Leute nach Ägypten, so auch die Brüder Josefs. Und dann jenes letzte Kapitel. in 1. Mose 50. Schön nachzulesen. Wie die Brüder noch einmal vor diesem Josef stehen. Was haben sie jetzt anders zu tun? Selbstverständlich um Brot zu bitten. Selbstverständlich um diesen großen Mann vielleicht um Geld zu bitten, damit sie Brot kaufen können. Diesen großen Mann zu bitten, dass aus ihrer Not, existenziellen Brotnot geholfen wird. Und was sagen sie? Nicht, gib uns Brot, sondern vergib uns unsere Schuld. Ich las von dem Redner, der sagte, ich verstehe nicht, warum die Christen in einem Fort von Schuld und Vergebung schwatzen, als ob sie nichts Wichtiges zu tun hätten. Gebt allen Leuten genug Brot und wir haben das Paradies auf Erden und all unsere Probleme sind mit einem Schlage gelöst. Der Berichterstatter fügte an, dass es bei diesen Sätzen ein zustimmendes Kopfnicken aller Zuhörer gegeben habe. Wir aber fragen, ist dem wirklich so? Die Probleme gelöst, wenn die Welt genug zum Essen hat? Wir meinten das zwar so im Juni 45, als wir mit den Handkarren hinauszogen, um Kartoffeln und Brot zu betteln. So wie die Brüder, die den Ochsenkarren einspannten und hinunter nach Ägypten zogen. Aber heute, wo die Supermärkte überlaufen, glauben wir nicht mehr daran. Und trotzdem, liebe Freunde, jeder Schüler weiß doch und lernt doch, dass zum Brot, so wie damals in Rom, zum Brot wenigstens die Spiele gehören. Oder so wie es Dostojewski gesagt hat, dass zum Brot das Wunder gehört. Nein, der Besitz garantiert noch lange nicht das Paradies auf Erden. Weltproblem Nummer eins ist nicht das Brot, sondern die Schuld. Neben der Magenfrage muss die Schuldfrage gelöst werden. Und deshalb heißt es von den Brüdern Josefs, obwohl sie Nahrung und Wohnung dann hatten, dass sie sich fürchteten vor einer alten Schuld. Die ließ sie nicht mehr schlafen, die ließ sie nicht mehr gut leben. Die trieb sie vor das Angesicht des ägyptischen Landwirtschaftsministers. Und die öffneten den Mund für den schwersten Satz, den ein Mensch über die Lippen bringen kann. Vergib uns unsere Missetat. Liebe Freunde, Gott will, dass wir Brot für den Magen bekommen, weil der Mensch sonst stirbt. So muss der Satz auch nach dieser Geschichte unterschrieben werden. Gott will, dass wir Brot für den Magen bekommen, weil der Mensch sonst stirbt. Aber auch und vor allem die Vergebung für die Seele, sonst stirbt der Mensch auch, und zwar zweimal, nicht nur nach dem Leib, sondern auch nach der Seele, nicht nur für die Zeit, sondern dazu noch für alle Ewigkeit. In dieser Hinsicht ist der Magen besser dran. Er hat gleichsam eine stärkere Stimme. Der Magen knurrt, wenn er das Brot nicht bekommt. Der Magen knurrt, so wie vorgestern bei einer Rundfunkaufnahme im Studio. Dort saß ich in diesem absolut stillen Raum und die Techniker draußen hinter den Scheiben. Und dann lief alles gut, sehr gut sogar. Und dann fing der Magen an zu knurren. Ich sehe nur noch den Techniker, wie er so machte. Aufhören, aufhören. Diese Aufnahme musste abgebrochen werden. Und noch einmal von vorne angefangen. Sehen Sie, der Magen meldet sich selbst aufs Tonband hin. Die Seele aber spricht eine leisere Sprache und wird daher leicht überhört. Die Seele knurrt nicht, sie kann nur seufzen. Sie kann nur seufzen und dieses Seufzen soll nicht überhört werden. Der Mensch lebt vom Brot gewiss, aber nicht vom Brot allein. Er lebt von einem jeglichen Wort, das aus des Herrn Munde geht, und das Hauptwort aber, das aus seinem Munde kommt, heißt Vergebung. Darum vergib uns unsere Schuld und davor gib uns unser täglich Brot. So hängen die Dinge zusammen im Vater unser. Wenn die Kraft der Vergebung um sich greift, dann lösen sich viele Probleme von selbst. Und solange sie nicht gelöst sind, ist dies ein Zeichen dafür, dass wir nicht Vergebung haben. Was würde einer, der Vergebung als überflüssig anschaut, was würde der einem Bauern sagen, der sein liebes Vieh täglich und reichlich füttert und tränkt, der aber den Stall eine volle Woche lang zu misten versäumt oder gar ein ganzes Jahr? Sein liebes Vieh würde am vollen Barren und an der überfließenden Krippe stehen und gleichzeitig am eigenen Unrat zugrunde gehen. Solch dummen Bauersmann gibt es überhaupt nicht. Oder er müsste schon nicht mehr recht im Kopfe sein. Aber solch dumme Menschen gibt es.
Solche Leute, die anscheinend nicht mehr recht im Kopfe sind, die meinen, 60, 80, 90 Jahre lang es aushalten zu können, ohne zu missen in ihrem Leben. Das ist die Vergebung der Schuld. Wir wissen schon, warum wir einladen zum Abendmahl. Wir wissen schon, warum wir einladen zur Verkündigung des Wortes, so wie in diesem Abend, wo wir eingeladen sind, diese Botschaft zu hören. Er wird dir Sünden vergeben und er will sie vergeben. Der Mensch lebt von der Vergebung und die gnadenlose Welt geht unter einem Unrat an der unvergebenen Schuld, weil sie meint, nicht missen zu müssen. Wir können an der Krippe, an der vollen Krippe stehen. Wir können am Barren, am vollen Barren stehen und unsere Schuld, an unserer Schuld jämmerlich verkommen. Darum bleibt es die Mitte. Darum muss es die Mitte ihres Gebetes werden. Vergib uns unsere Schuld. Wissen Sie, wenn einer eine Verbindung mit diesem Herrn knüpft, dann wird er hineinkommen in ein Leben, das leichter zu leben ist. Das Sonne ins Dunkel gebracht hat. Etwas, was einen beschwingt, ja, was einen singen lässt. Aber dieses Beschwingtsein in Jesus wird nur einige Zeit dauern. Die Tiefe, die alles hält, gleichsam der Pendel an einer Uhr, der Pendel, der schwere Pendel, so wie es früher an den Uhren war, ist die Frage nach Schuld und Vergebung. Die muss zwischen allem, über allem, vor und hinter allem kommen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Und ich meine, nicht ein einziges Gebet sollten Sie sprechen. Auch nicht das kürzeste. Wo nicht diese Bitte auftaucht, vergib uns unsere Schuld. Und wenn Sie heute Abend nach Hause gehen und danken, dass Ihnen Gott wieder durchgeholfen hat, trotz all dem Schweren, was Sie erlebt, dann schließen Sie nicht ohne die Bitte, vergib uns unsere Schuld. Und wenn Sie zu klagen haben, Gott hört auch Klagen an. Dann beenden Sie diese Klage nicht ohne die Bitte, Herr, vergib mir meine Schuld. Sie soll unser Gebet umfassen, der Mantel sein, dessen, was wir zu bitten haben. Und eben damit sind wir beim Dritten. Es ist nicht so, als ob nur die Therapie sagte, er hat die Medizin gegeben. Wenn Jesus einmal sagte, euer Vater weiß, was ihr bedürft, ehe denn ihr bittet, dann hat sich hier dieses Wort erfüllt. Bevor wir ihn bitten konnten, hat der Vater unsere Schuld vergeben. Er hat so umfassend geholfen und das Übel so an der Wurzel angefasst, dass er sein eigenstes und bestes dran gab, seinen Sohn. Dort unter Pontius Pilatus hat sich die entscheidendste Welterneuerung zugetragen und alles, was seither den Namen Erneuerung verdient, scheint dorthin, schaut dorthin und kommt von dorther, wo Christus am Kreuze hängt. Dort hat sich die Weltenwende vollzogen. Dieses Gottesopfer unter Pontius Pilatus dargebracht, ist die Wende, die soziale Wende, die Wende aller Wenden, die Wende der Geschichte überhaupt. Es gibt nur etwas, das größer sein kann als unsere Schuld. Nur eines, nämlich das Sühnopfer Jesu Christi am Kreuz. Und wenn Sie jetzt bitten, vergib uns unsere Schuld so nicht, dass diese Vergebung erst geschafft werden müsste. Die Vergebung ist geschafft. Mit Ihrer Bitte beten Sie darum, dass Sie auch in diese geschaffte Vergebung durch Jesus hineinkommen. Und die Schwierigkeit, sie wirklich anzunehmen, liegt an einem Doppelten. Und hier ist der Teufel, der Durcheinanderbringer am Werk. Und lassen Sie sich das noch einmal sagen. Der Teufel tut ein Doppeltes, um Ihnen die Gewissheit der Vergebung zu versauern. Sie darin ungewiss zu machen. Nämlich, er macht einmal so, er zeigt Ihnen, wie groß Ihre Schuld ist und wie im Grunde klein dieses Kreuz Jesu ist. Er gibt uns gleichsam ein Fernglas in die Hand. Das ist die Masche des Teufels. Und mit diesem Fernglas sagt er, und nun schau auf deine Schuld. Und da wird sie noch größer, als sie ohnehin ist. Und dann dreht er das Fernglas um und sagt, und jetzt schau aufs Kreuz. Und dann ist es ganz klein und in die Ferne gerückt, so, als ob mich's nichts mehr anginge. Wie gesagt, das ist die Masche des Teufels. Meine Schuld immer größer zu sehen und das Kreuz Jesu dahinter verschwinden zu lassen. Freunde, umgekehrt müssen Sie es machen. Umgekehrt. So wie damals in der Wüste, als die Schlangen kamen und Mose sagte, und nun schaut nicht auf die Schlangen, sondern schaut hinauf aufs Kreuz. Das ist eine Aufgabe, an der man nie auslernt. Wegzuschauen, wegschauen zu können von dem, was einen so belastet, und hinzuschauen auf das Kreuz von Golgatha. Dass dieses immer größer werde und dahinter meine noch so große Schuld wie ein Schatten verschwindet. Und das andere, was der Teufel macht, ist jene zweite Sache. Sie ist noch perfider und gemeiner, dass wir, anstatt dass wir den Mitmenschen die Vergebung weitergeben, dass wir uns ganz ungebührlich um die Sünden der anderen interessieren und ihre Fehler registrieren. Man interessiert sich bei den Frommen zu viel um die Sünden der anderen. Was für eine scheinbar lange Zeit verschwatzt man doch über die Sünden der anderen, und wir lachen und kritisieren sie, wir richten über sie, wie wenn wir nichts Gescheiteres und Dringlicheres zu tun hätten, nämlich ihnen die Vergebung auch weiterzusagen. Liebe Freunde, die Sonne kann doch nicht anders als scheinen. Der Vogel kann doch nicht anders als singen. Das Feuer kann doch nicht anders als wärmen. Der Christ kann er nicht anders als Vergebung weiterzusagen. Leider kann er scheins doch nicht. Vergebung wäre da zum Vergeben. Eine Vergebung, die nicht vergibt, ist keine Vergebung. Daher kommt's, dass in der Welt so wenig Licht ist, weil wir sie nicht weitergeben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Vergebung der Sünden muss diese Kettereaktion auslösen, wenn wir nicht, und so hat einer gesagt, betend lügen oder lügen beten wollen. Der Nachsatz, wie auch wir unseren Schuldigern vergeben, klappert eigentlich nach, aber er gehört eng dazu. Es ist fast wie eine Bedingung. Und so ist auch bei Matthäus dann angefügt, denn wenn ihr den Menschen ihre Übertretungen vergebet, so wird euch der himmlische Vater auch vergeben. Wer kennt nicht das Gleichnis vom Salbknecht? Vergebung ist der Staffettenstab, den man zum Weitergeben hat. Es ist das Wesen des Stabes, dass er von einer Hand in die andere Hand geht. Es ist das Wesen der Vergebung, dass sie weiterreicht wird durch die Familien hinaus in diese Welt. Vergebet einander von Herzen. Liebe Freunde, darf ich schließen mit einem schönen Brief, den ich noch einmal gefunden habe in einem Buch. Einen Brief von 1571. Ein wunderschöner Brief. Er ist geschrieben worden von einer Frau namens Rubens. Und zwar im Jahre 1571 wurde der Schöffe zu Antwerpen Jan Rubens wegen Ehebruch zum Tode verurteilt. Das war noch eine Gesetzgebung. Wenn heute alle erhängt würden, die wegen Ehebruchs angeklagt sind, dann wäre unsere Bevölkerungszahl wahrlich dezimiert. Er saß im Gefängnis und wartete auf sein Todesurteil. Und dann schrieb seine Frau an ihn, und dieser Brief ist erhalten. Und so hat sie geschrieben: Mein lieber und sehr geliebter Mann, ich vergebe euch jetzt und immer. Ihr seid in so großem Kampf und Angst, daraus ich euch gern mit meinem Blut erretten würde. Könnte da überhaupt Hass sein, dass ich eine kleine Sünde gegen mich nicht vergeben könnte? Verglichen mit so viel großen Sünden, wofür ich alle Tage Vergebung bei meinem himmlischen Vater erfahre. Ich werde mit ganzer Kraft für euch bitten und mit mir unsere Kinder, die euch grüßen lassen. Und so sehr verlangen, euch zu sehen, das weiß Gott. Geschrieben zu Köln, 1. April, nachts zwischen 12 und 1. Und schreibt doch nicht mehr, ich unwürdiger Mann. Es ist doch vergeben. Eure treue Ehefrau, Marie Rubens. Kraft ihrer Fürbitte und aufgrund eines angenommenen Gnadengesuches kam Rubens nach 2 Jahren aus der Haft frei. Sie siedelte nach Siegen über, und eine Frucht der Vergebung ist der dann geborene, weltberühmte Maler Peter Paul Rubens. Das muss man wissen. Das ist's. eine Frucht der Vergebung. Und nun meine ich einfach, wir haben viele Schwierigkeiten, in der eigenen Familie vielleicht, direkt mit den Kindern, in der Verwandtschaft, manchen Ehen, aber auch mit der Nachbarschaft. Liebe Freunde, ob hier nicht ein neues aufbrechen könnte und aufbrechen müsste, wie wir unseren Schuldigern vergeben. Wenn Gott mir so unendlich vergeben hat, so möchte ich doch keine kleinliche Scheißknechtnatur sein, die sich wegen ein paar Pfennigen lumpen lässt. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Amen. Wir beten. Vater, du hast schon die tiefste Wurzel allen Schadens geheilt. Und dafür danken wir dir, für diese Tat von Golgatha. Und nun schenk es uns aufs Neue, dass es zur Heilung unserer bösen Wurzel kommt. Herr, du hast uns die Möglichkeit gezeigt, wie wir frei werden können von den Schatten, die wir mit uns ziehen. Herr, mach uns nun frei und geh du mit hinein an unsere Plätze, dort, wo wir zu stehen haben, zu arbeiten und auch so manchmal so entsetzlich leiden. Ich bitte dich für alle Familien, dass du sie heilest. Ich bitte dich für die Gemeinde, dass hier keine böse Wurzel entstehe. Ich bitte dich für unser Volk und für diese Welt, dass Schuld erkannt und gesehen und Vergebung bei dir gesucht werde. Dank, Herr, für deine Heilung und Dank für dein Heil. Dir befehlen wir uns an. Amen.